Wie viel verschießt die Rohartillerie in der Ukraine am Tag?
Ja, wir hatten im Sommer 22 die Zahl von 60.000 bis 90.000 Schuss auf russischer Seite pro Tag und ca. 20.000 auf ukrainischer. Jetzt haben wir ca. zwischen 2.000 Schuss bis 3.000 auf ukrainischer Seite und bis zu 10.000, 12.000 Schuss auf russischer Seite. Ja. Enorme Mengen. Ja. Wie man ja im Spiegel nachlesen konnte, vor kurzem die Munitionserstattung der Bundeswehr. Im Vergleich zu dem schaut natürlich jetzt nicht sehr positiv aus. Und das ist ja auch das, auf das ich hinweisen möchte. Wir müssen ja nicht nur produzieren für die Ukraine, sondern wir müssen ja unsere eigenen Depots auch wieder füllen. Ja. Denken Sie mal darüber nach, wo die Bundeswehr in den 80er Jahren war und wo sie heute ist. Ja.
Ich habe in
Das
den 80ern gedient, ich weiß das,
betrifft auch
ja.
Österreich. Ja, wir
Ja.
versuchen unsere Streitkräfte jetzt gerade nachzurüsten, nicht aufzurüsten, sondern wir versuchen das aufzuholen, was wir in den letzten Jahren versäumt haben faktisch und hoffen, dass wir das schaffen, inklusive der Personalaufstellung, dass wir wieder moderne, schlagkräftige Streitkräfte haben.
Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Ja, wir freuen uns heute bei Oberst Dr. Markus Reisner in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt zu sein, um aus erster Hand zu erfahren, erstens, wie die Lage in der Ukraine ist und zweitens, wie sie sich entwickelt. Herr Oberst Reisner, grüß Gott bei unserem Podcast Die Lage.
Guten Tag, freut mich, dass Sie da sind und dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben. Willkommen bei uns in der alten Papenberger Burg, wo wir hier die Offiziersausbildung durchführen, in Wiener Neustadt, einer Stadt südlich von Wien.
Wir haben heute den ersten Jahrestag der sogenannten Sommeroffensive, die die ukrainische Armee am 4. Juni 2023 gestartet hat. Sie haben sehr früh gesagt, dass sie gescheitert ist, wo viele noch dachten, naja, das wird vielleicht noch. Wie kamen Sie zu der Erkenntnis so schnell?
Ja, die Herausforderung, die die Ukraine zu bestehen hatte, war natürlich der Umstand, dass sie quasi ihre Teilstreitkräfte, die ja durch den Einmarsch der Russen bereits schwer gelitten hatten, entsprechend so aufstellen mussten, dass sie zum Zusammenwirken gebracht werden hätten können für diese Offensive. Und man hat also sehr gut erkennen können, dass die Ausrüstung dieser Teilstreitkräfte nicht vollumfänglich erfolgt ist. Man hat zwar gesehen, dass zum Beispiel die Landstreitkräfte durchaus signifikante Lieferungen bekommen haben, auch westlicher Waffensysteme. Aber um ein Beispiel zu nennen, die Luftstreitkräfte, hier war es so, dass die ukrainischen Streitkräfte selber bereits schwer angeschlagen waren durch die Angriffe der Russen am Beginn des Krieges und durch die laufenden Angriffe während der Monate bis zur Sommeroffensive. Aber die Ukraine hatte eigentlich keine funktionierenden Luftstreitkräfte mehr, die einen signifikanten Unterstützungsbeitrag in der Vorbereitungsphase, auch in der Durchführungsphase liefern hätten können. Und das hat sich natürlich dann gerecht am Beginn des Angriffes, wo es zum Beispiel dazu gekommen ist, dass die anmarschierenden Verbände der Landstreitkräfte noch vor ihrer Entfaltung an der Ablauflinie aus sicherer Distanz durch russische Kampfhubschrauber bewirkt worden sind und hohe Ausfälle erlitten haben. Das hätte nicht sein müssen, wenn zum Beispiel die F-16 zumindest lokal begrenzt in den Lufthoheit herstellen hätte können.
Das heißt, das Gefecht der verbundenen Waffen war nicht möglich eigentlich.
Genau, es kam also nicht zu diesem Gefecht der verbundenen Waffen. Die einzelnen Waffengattungen, die vorhanden waren, wie zum Beispiel die Landstreitkräfte, haben zwar versucht, das Beste aus der Situation zu machen, aber es hat dieser Verbund gefehlt. Und das ist auch das Problem, das viele nicht verstehen. Viele denken, dass einzelne Waffensysteme Gamechanger sind. Das sind sie nicht. Das Militär funktioniert wie eine Uhr. Nur wenn alle Zeiger vorhanden sind, alle Rädchen, dann kann sie exakt die Zeit anzeigen. Aber wenn ihnen zum Beispiel der Stundenzeiger fehlt, also nehmen wir an die Luftstreitkräfte, dann wird der Minutenzeiger und der Sekundenzeiger nicht reichen, um ihnen zu sagen, wo sie genau stehen an diesem Tag. Und das hat man also hier sehr schön gesehen.
Nun ist ja im Moment die Lage nicht so, dass die Ukraine von einer Offensive auch nur träumen kann. Russland drückt aktuell mächtig an der Front im Osten. Charkiw, die zweitgrößte und zweitwichtigste Stadt des Landes, wird immer mehr zu einem Trümmerhaufen. Die Ukraine ruft verzweifelt nach mehr Waffen aus dem Westen. Wie dramatisch ist die Lage eigentlich?
Ja, versuchen wir das auch wieder ein bisschen einzuordnen, indem wir quasi Systematiken verwenden, die beim Militär üblich sind. Es gibt also quasi klar diese Unterscheidung der Ebenen in die taktische Ebene, also die unterste Ebene, dort, wo das Gefecht geführt wird. Die operative Ebene, also jene Ebene, wo es zum Zusammenwirken von Teilstreitkräften kommt, zum Zwecke einer Offensive zum Beispiel. Und die strategische, die es also entscheidet, ob dieser Krieg über lange Sicht von einem der Parteien geführt werden kann. Beginnen wir mit der wichtigsten, der strategischen Ebene. Hier haben wir das Dilemma, dass die Ukraine darunter leidet, dass sie quasi laufenden strategischen Luftangriffen der Russen ausgesetzt ist. Und das bedeutet, dass ihr militärisch-industrieller Komplex zunehmend zerstört wird, aber auch die Versorgung der Bevölkerung durch die Zerstörung der kritischen Infrastruktur massiv leidet. Damit ist klar, dass die Ukraine die Unterstützung des Westens braucht. Das wird aber immer nur in Teilen zugesagt und auch immer wieder in einem Art Fegefeuer dann geliefert, weil man ja nicht weiß, von ukrainischer Seite kommt das nächste Hilfspaket oder nicht. Das heißt, das Problem, die strategische Ebene ist nicht konstant gut aufgestellt über die nächste Zeit und die Ukraine handelt sich von einem Hilfspaket zum nächsten. Auf der operativen Ebene sehen wir, dass das Problem der Ukraine ist, dass die Russen versuchen, einen Abnutzungskrieg zu führen. Das heißt, der Krieg, der bereits jetzt an einer Front von ca. 1200 Kilometer Länge geführt wird, eine unglaublich lange Ausdehnung, wenn Sie das vergleichen. Das wäre so, wie wenn Sie in Berlin ins Auto steigen und nach Florenz fahren oder nach London. Und dann können Sie sich überlegen, wo Sie Ihre Ressourcen einsetzen. Aber hier ist die Herausforderung, dass die Kräfte einfach immer mehr schwinden. Und durch die neue Front nördlich von Kharkiv kam es eigentlich zu einer zusätzlichen Verlängerung der Front um noch einmal fast 200 Kilometer. Manche gehen davon aus, dass jetzt in Kürze eine weitere Offensivhandlung der Russen nordwestlich von Kharkiv passiert. Damit haben wir noch einmal eine Frontverlängerung. Und das zeigt natürlich, dass die Ukraine gezwungen ist, immer wieder neue Kräfte, wie die Feuerwehr quasi faktisch von einem Brandherd zum nächsten zu schicken. Und die Frage ist, geht sich das auf lange Sicht aus?
Das heißt, die Front ist am Ende komplett überdehnt.
Komplett überdehnt. Und die letzte Ebene, die taktische, das ist ja dort, wo vor allem dann Waffensysteme einen unmittelbaren Effekt ausüben. Da kennt man, dass Russland es geschafft hat, in den letzten Jahren sich massiv anzupassen. Man erkennt, dass zum Beispiel die Wirkung moderner westlicher Waffensysteme immer mehr verringert ist, aufgrund des Umstandes, dass die Russen zunehmend das elektromagnetische Feld beherrschen, also quasi stören können und das auch sehr erfolgreich tun. Man sieht aber auch, dass der russische militärisch-industrielle Komplex liefert, weil er einfach produziert. Und man kennt auch, dass Russland offensichtlich die besseren Verbündeten hat, denn wenn Sie daran denken, dass alleine letztes Jahr ca. 3 Millionen Artilleriegranaten produziert worden sind von Russland, aber noch einmal 2 Millionen von Nordkorea geliefert worden sind, zusätzlich zu tausenden iranischen Drohnen, die man geliefert hat, oder auch chinesischen Hochwertbauteilen, die verbaut worden werden und sind quasi in Marschflugkörpern ähnlichen, da sieht man, dass es auch hier quasi auf der taktischen Ebene dieser Zufluss von Ausrüstung und Gerät stetig vorhanden ist. Und das ist natürlich ein großes Dilemma.
Sie haben es sehr passend beschrieben. Da drängt sich natürlich die Frage auf, Sie haben sie im Prinzip schon ein bisschen beantwortet, nämlich hilft Europa, helfen die USA, hilft die NATO genug? Und was braucht die Ukraine jetzt eigentlich am dringendsten und vor allem, wie schnell braucht sie das?
Ja, wenn wir das jetzt wieder versuchen, an diesen drei Ebenen festzumachen, der strategisch, operativen und taktischen, dann muss man natürlich sagen, dass die strategische Ebene sofort heraussticht, weil sie ja entscheidet, ob sie in der Lage sind, diesen Krieg über lange Sicht zu führen. Und damit geht es um den Schutz der Tiefe des Landes, den Schutz der kritischen Infrastruktur. Und hier ist es natürlich so, dass man vor allem Fliegerwehrsysteme brauchen würde, mittlerer und hoher Reichweite. Da stammen ja auch die Zahlen, die schlussendlich jetzt vor kurzem Präsident Zelensky gesagt hat, bis zu 25 Patriot-Batterien, die man realistisch brauchen würde, um das Land zu schützen. Davon sind wir weit entfernt. Ich nehme jetzt die Bundeswehr, die hat also hier schon Gewaltiges geleistet durch das Liefern ihrer Patriot-Batterien in Anbetracht der selbst nur 11 verfügbaren Systeme am Beginn des Krieges.
Das stimmt,
uns fehlen sie. Nehmen wir zum Beispiel die USA, 60 Batterien verfügbar, eine geliefert. Da ging also noch einiges und auch die europäischen Verbündeten liefern zwar, aber man ist natürlich zurückhaltend, weil man zum Teil ja selbst kaum mehr was hat, beziehungsweise auch die Rüstungsindustrie nicht auf Hochdruck neue Systeme produziert faktisch im Wesentlichen. Aber die strategische Ebene ist die entscheidende und hier geht es darum, das Land zu schützen, die kritische Infrastruktur zu schützen. Auf der operativen Ebene muss man klar sagen, wenn man möchte, dass die Ukraine wieder in die Offensive geht, braucht sie Ausrüstung, Gerät, Soldaten. Das heißt, so wie am Beginn der Sommeroffensive letztes Jahr, wo man ja im Winter davor Gerät zugeführt hat, das waren dann zum Beispiel die deutschen Leopard-Kampfpanzer, die amerikanischen Bradley-Panzer, das müsste auch jetzt wieder passieren, denn es gibt keine Produktionsstandorte in der Ukraine, die jetzt noch nach wie vor Ergebnisse liefern, sondern das muss der Westen faktisch übernehmen. Und ich gebe Ihnen auch hier ein konkretes Beispiel. Die USA haben 31 Abrams geliefert, von denen knapp eine Kompanie mittlerweile ausgeschaltet worden ist. Aber wir reden hier von 31 Stück. Um einen Unterschied zu machen, in der jetzigen Abwehroperation bräuchten wir 310. Und um wieder in die Offensive zu gehen, reden wir von 3100. Damit man sagt, okay, man hat ein Potenzial, um gegenüber den Russen bestehen zu können. Wenn man sich die ukrainischen Zahlen bezüglich der Kräfte auf russischer Seite ansieht, so haben wir insgesamt 7 operative Gruppierungen auf russischer Seite mit insgesamt ca. 520.000 bis 550.000 Mann, mindestens 3.000 Kampfpanzer, 7.000 Kampfschützenpanzer, 5.000 Artilleriesysteme der Rohrartillerie, 1.200 Raketenwerfer und 300 Kampfflugzeuge und 300 Kampfhubschrauber. Das muss also praktisch alles niedergekämpft werden.
Das gelingt der Ukraine ja zum Teil. Die Zahlen, die ich jüngst gesehen habe, demnach haben die Russen schon 500.000 Mann sind gefallen oder verwundet?
Ja, es gibt ja unterschiedliche Zahlen. Ich würde an dieser Stelle immer Zahlen zitieren, die aus den USA kommen. Die sind aus meiner Sicht die realistischsten. Und hier gibt es aus meiner Sicht folgende Einschätzung, die sehr real ist. Das ist der Umstand, dass man sagt, dass Russland ca. 300.000 Mann, also Soldaten, an Tod und Verwundung verloren hat. Die Ukraine ca. 200.000 Mann an Tod und Verwundung, natürlich auch Frauen, die gekämpft haben auf beiden Seiten. Das sind also 500.000 Soldaten. und dazu zwischen 60.000 bis 80.000 Zivilisten faktisch. Die Zahlen, die Sie zitiert haben, zum Beispiel diese Zahl von 500.000 plus, das ist auch die Zahl, die der ukrainische Generalstab angibt, die natürlich nicht zu 100% der Realität entspricht. Ja, das Gleiche gilt auch für die russische Seite. Das sind also überzogene Zahlen. Wenn Sie sich die russischen Angaben anschauen, dann müssten Sie die ukrainischen Landstreitkräfte schon 2 bis 3 Mal vernichtet haben, faktisch. Aber der Punkt ist, wir haben hier sehr, sehr hohe Verluste. Und die Herausforderung, wie kann man diese Verluste quasi entsprechend durch neue Soldaten ersetzen? Ja, und hier ist nicht sofort die Frage des Wehrpotenzials zu beantworten. Und die haben auf der einen Seite Russland mit 150 Millionen Einwohnern und auf der anderen Seite die Ukraine, vormals mit 45 Millionen, jetzt die Geflüchteten wegrechnen noch 33 Millionen und damit ergibt sich natürlich eine Diskrepanz. Und darum ist auch das Problem, dass immer wenn die Ukraine quasi nur in Teilen Lieferungen bekommt, sie faktisch keinen durchschlagenden Erfolg erzielen kann, aber natürlich damit quasi in einen Abnutzungskrieg gezwungen ist, wo sie immer mehr Soldaten aufbringen muss, die an die Front gehen faktisch. Ja.
Das heißt, im Prinzip haben Sie auch die Frage schon zum Teil beantwortet, können die Ukrainer den Krieg überhaupt noch gewinnen und ihre Territorien wie Donetsk, Luhansk oder gar die Krim zurückerobern? Das scheint ja so nicht möglich zu sein.
Nun, das hängt also zu 100% von der Unterstützung des Westens ab. Ja. Also wenn man bereit ist, quasi mit der Ukraine diesen Weg bis zum Schluss zu gehen, dann ist absolut eine Chance da. Denn der Punkt ist ja, dass auch Russland gefordert ist, Ressourcen aufzubringen und der Westen quasi Ressourcen an die Ukraine liefert. Das heißt, man kann also hier eine gewisse Symmetrie herstellen. Ja, wenn sich die Symmetrie aber zu Ungunsten der Ukraine verschiebt in eine asymmetrische Situation, weil also der Ressourcenzufluss abreißt, weil also keine Soldaten mehr dann verfügbar sind oder weil die Bevölkerung auch nicht mehr möchte, dann haben wir natürlich eine Situation, wo es einen Kompromiss geben muss. Ja. Und dieser Kompromiss äußert sich dann in möglicherweise einem Waffenstillstand oder sogar in Friedensverhandlungen an einer zu definierenden Linie. Und im schlimmsten Fall, das wäre quasi die dritte Ausprägung, die es gäbe, kommt es zu einem Zusammenbruch der Ukraine. Wenn also wir nicht mehr bereit sind, die Ukraine zu unterstützen, dann muss uns aber auch klar sein, dass die Ukraine als Staat, so wie wir sie kennen, nicht mehr existieren wird, faktisch.
Das ist klar. Und deswegen herrscht ja auch in den baltischen Staaten und in Polen, auch in Moldau, eine große Angst, dass Putin weiteren Appetit haben könnte. Wie an sich ist die Lage für die Staaten an der Ostflanke der NATO eigentlich?
Nun, Sie wissen ja, ich bin ja auch Historiker und ich finde, dass schön am Historiker ist, dass er quasi wie ein Vogel, der über die Landschaft gleitet, eine gewisse Distanz zu den Ereignissen hat und auch viele dieser Ereignisse in der Nachschau mit heutigen Eisen vergleichend bewerten kann. Und da ist es sehr wohl aus meiner Sicht der Fall, dass man Ereignisse aus der Vergangenheit vergleichen kann mit dem, was heute passiert. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie folgt auf denselben Mustern. Ja. Es drängt sich aus meiner Sicht eine große Ähnlichkeit auch mit dem Ersten Weltkrieg, aber auch mit dem Zweiten aus, vor allem am Beginn beider Kriege. Nehmen wir den Beginn des Zweiten Weltkrieges. Heute weiß man, historisch belegt, dass die Ambitionen Adolf Hitlers über die Zeitachse immer größer geworden sind. Ja. Durch die Erfolge, die er auf dem Schlachtfeld erlitten hat, faktisch. Ja. Niemand hatte 38 oder 39 nur ansatzweise vorausahnen können, dass sich die Situation derart entwickelt. Ich nehme mal an, sogar Deutschland selbst, trotz der Ambition, hat es nicht gewusst. Denn wenn Sie damals jemanden gehabt hätten, der gesagt hat, also es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr in 6 Wochen Frankreich überrennen, dann hätte man ihm das wahrscheinlich nicht geglaubt.
Der deutsche Generalstab hat ja Angst, so kam
es in München auf. Aber es ist praktisch passiert. Also in Österreich sagt man, das ist beim Machen so geworden, ja, im Wesentlichen. Und das Gleiche drängt sich natürlich auch hier auf. Ja. Was ist, wenn also Putin erkennt, und es ist ja auch hier nicht Putin alleine, sondern wir haben immer mehr die Auseinandersetzung des globalen Südens mit dem globalen Norden, wenn also der globale Süden erkennt, dass der globale Norden schwach ist, dass die USA, der letzte Hegemon, faktisch nicht mehr in der Lage ist, Macht zu projizieren und dass man also jetzt die Chance sieht, eigene Interessen umzusetzen. Wir sehen das ja. Wir haben ja nicht nur einen Krisenherd, der betrifft uns jetzt natürlich maximal in der Ukraine, sondern wir haben ja viele Krisenherde faktisch. Also im Nahen Mittleren Osten, denken Sie an die Houthis und so weiter und so fort, an die Sahelzone.
China, Taiwan.
Wir haben noch nicht über China und Taiwan gesprochen und so weiter und so fort. Und damit ergibt sich natürlich die Situation, dass sehr wohl abhängig von den Ergebnissen auch an der Front in der Ukraine und von der Bereitschaft, die wir quasi zeigen, hier bis zum Ende mit der Ukraine mitzugeben, möglicherweise der Gegenüber seine Chance wittert und dann Lust auf mehr hat. Und damit schließt sich der Kreis zu Ihrer Frage. Und das könnte natürlich durchaus bedeuten, dass auf der Speisekarte dann die baltischen Staaten als nächstes aufpoppen oder ein Teil von Ostpolen oder sonstiges, weil Russland in seiner Ambition, begründet auf seine historische Geschichte, das einfordert. Wer kann das ausschließen? Niemand weiß das.
Nach dem Angriff auf die Ukraine kann man tatsächlich nicht mehr viel ausschließen. In deutschen Medien wird so, oder wurde jetzt am Wochenende ein bisschen gefeiert, dass nun die gelieferten Waffen auch so eingesetzt werden können, dass sie auch russisches Gebiet erreichen können. Ist das wirklich ein Gamechanger angesichts der Punkte, die Sie schon angesprochen haben?
Nun, man muss da realistisch sein. Erstens war es so, dass restliche Waffensysteme auch bereits davor auf russischem Territorium eingesetzt worden sind. Zudem in der russischen Diktion sind die besetzten Gebiete ja bereits auch russisches Territorium. Das kommt also auch dazu faktisch. Was man jetzt sieht, ist, dass die Zurückhaltung der USA beim Einsatz der Waffen etwas gelockert worden ist und damit quasi auch faktisch europäische Staaten mitziehen. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, der Effekt, den diese Waffen erzielen, der muss messbar sein. Und dann kann man von einem Erfolg sprechen oder nicht. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, seit mehreren Tagen den Einsatz von diesen Mehrfachraketenwerfern von Typ HIMARS auf russischem Territorium, um mögliche Bereitstellungsräume der russischen Streitkräfte zu bewirken, damit die nicht eine weitere Front öffnen können nordwestlich von Kharkiv, dann muss sich das so messen lassen, im Sinne von, dass in den nächsten Wochen, Monaten es auch tatsächlich nicht zu einer derartigen Offensive kommt, weil der Waffeneinsatz gelungen ist. Wenn es aber sehr wohl dazu gekommen ist, dann ist natürlich die Situation, dass die Waffen faktisch zwar gewirkt haben, aber nicht den erwünschten Effekt erzielt haben. Was meine ich damit? Wir sehen also immer mehr, dass westliche Waffensysteme, die entwickelt worden sind in den letzten 20 Jahren der Kriege in Afghanistan und dem Irak, gegenüber den russischen Störmaßnahmen anfällig sind. Ja, Sie haben also da verschiedene Zahlen, ich erzähle jetzt keine Geheimnisse, das wurde in den letzten Wochen immer wieder auch in den Medien sehr prominent kolportiert. Also der HIMARS-System verringerte Wirkung, Scalp Storm Shadow verringerte Wirkung, Excalibur, das ist diese endphasengestattete Munition, nur mehr 6% Wirkung, Drohnen, die gestört werden und so weiter und so fort. Das heißt, man sieht, dass die Russen gelernt haben und hier effektiv dagegenhalten können. Das heißt, hatten wir noch im Jahr 2022 den sogenannten HIMARS-Effekt, wo in sehr kurzer Zeit massive Wirkung gegenüber den Russen angewandt worden ist, so scheint es momentan nicht, dass ein derartiger Effekt wieder kommt. Vielleicht dauert es noch, aber er muss messbar sein. Und damit müssen wir noch ein paar Wochen abwarten, ob wir tatsächlich das erkennen können oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es natürlich umso problematischer, weil dann ist die Frage, was tut man als nächstes faktisch, um hier entgegenhalten zu können? Weil das reine Liefern von Waffen macht es dann nicht aus, weil das ist dann eine reine quantitative Frage, sondern man muss auch die Frage der Qualität sich stellen. Das heißt, was tun wir, wenn quasi 6% der Excalibur-Granaten nur mehr treffen? Was sind unsere Maßnahmen auch der Rüstungsindustrie, um hier entgegenzuhalten, damit sie wieder effektiv, dass sie quasi wieder ihren Effekt erzielen können? Ja.
Russland hat ja auf Kriegswirtschaft umgestellt im Großen und Ganzen. Das scheint ja dort gelungen zu sein. Aber Russland hat natürlich auch nicht unbegrenzt Truppen und Material. Wie gesagt, die Verluste an Menschen, Sie haben es eben gesagt, 300.000 Mann, sind auch hoch. Kann Russland eigentlich noch lange so verlustreich kämpfen?
Ja, das ist die große Frage. Also wir haben schon ein bisschen über das Humanpotenzial gesprochen. Hier hat Russland den Vorteil, dass es quasi aus dem wehrpflichtigen System heraus immer neue wieder Vertragssoldaten generieren kann. Ein großer Vorteil gegenüber der Ukraine faktisch, die Soldaten einziehen muss und auch ausbilden muss als solches. Und das aus der Notsituation heraus. Sie wissen, dass mittlerweile Soldaten oft an der Front bereits ausgebildet werden. Also Humanressourcen betrachtend scheint Russland immer neue Soldaten generieren zu können. Wir sehen auch jetzt keine große Revolution in Russland im Sinne von, dass man die Verluste nicht mehr mittragen möchte. Und wer also ein bisschen in das Land hineinschaut, sieht, dass die Lebensverhältnisse hinter dem Ural sehr einfach gestaltet sind und dass der Dienst in der Armee durchaus so also einen Anreiz hat. Und vielen Soldaten ist ja nicht bewusst, was sie faktisch an der Front erwartet. Damit sind wir quasi bei der Ausrüstung, also bei Panzer, Flugzeugen und so weiter und so fort. Hier erkennt man, und das ist auch eine Zahl, die quasi unison in den Expertenkreisen akzeptiert ist, circa eine Produktionsrate, ich nehme jetzt nur ein Beispiel, von circa 1200 Panzern im Jahr. Davon sind 80% von der Halde, die werden instand gesetzt und der Rest wird also neu produziert. Und das können die Russen sicher noch 2-3 Jahre durchhalten. Das ist so die unisono Expertenmeinung. Die Frage ist, kann die Ukraine das auch? Es ist völlig egal, ob der letzte russische T-34-85 mit Produktionsjahr 1944 in Kiew einmarschiert, aber irgendjemand muss den aufhalten faktisch. Ja? Und man weiß ja, dass die Produktion unter anderem deswegen möglich ist, weil eben Staaten wie China oder andere unterstützend wirken. Und damit sind wir auch bei der Munition. Die Russen haben ihre Produktionsrate für die Munition gesteigert. Ja, letztes Jahr ca. 3 Millionen Schuss. Aber natürlich auch hier die Lieferung von zum Beispiel Nordkorea oder anderen im Hintergrund, Stichwort Iran, iranische Drohnen. Jetzt eine eigene Drohnenfabrik mit ca. 6.000, so kolportiert man, Stück pro Jahr. Das muss also alles niedergekämpft werden. Sie müssen diese Drohnen faktisch alle einzeln abschießen bei diesen fast täglichen Angriffen, die stattfinden. Produktionsrate Marschflugkörper ca. 115 bis 130 im Monat. Auch die müssen abgeschossen werden durch zum Beispiel Patriot-Abwehrraketen, durch ISD-Abwehrraketen und ähnliches faktisch. Ja.
Am besten vom Gepard, weil das ist nicht so toll.
Genau, also die Frage ist nicht so sehr, wie lange kann hier Russland durchhalten, sondern die Frage ist, wie lange können wir die Ukraine unterstützen, quasi hier entgegenzuhalten? Oder kommt es dann zu dem Punkt, und da ist auch die Geschichte voll an Beispielen von Abnützungskriegen, wo also dann eine Seite, weil der Zähler auf Null ist, der Ressourcen plötzlich zusammenbricht und die andere Seite durchbricht.
Stichwort Rüstung. In den NATO-Staaten läuft es ja langsam an. Die Amerikaner wollen mehr produzieren. Deutschland hat auch angefangen. Rheinmetall produziert Munition, eine neue Serie gebaut. Aber es wird wahrscheinlich einige Zeit dauern, bis der Westen das Niveau erreicht hat. Was schätzen Sie?
Ja, das kommt ganz von der Ernsthaftigkeit der Situation an, die wir quasi auch beimessen. Das Problem, das wir jetzt haben, ist, und da muss man ganz ehrlich sein, dass wir eine Situation gerade erleben, wo ja faktisch man feststellt, dass das, was man bis jetzt getan hat, nicht ausgereicht hat. Ja. Jetzt müsste auch der Politiker zum Beispiel vor die Bevölkerung treten und müsste sagen, okay, hört her, wir müssen euch leider sagen, das, was wir bis jetzt gemacht haben, reicht nicht.
Ist das wirklich überraschend?
Nun, das ist der zweite Aspekt, aber lassen Sie mir diesen Gedanken ausführen. Also der Politiker tritt vor die Bevölkerung und sagt, ich muss euch sagen, es ist sich nicht ausgegangen. Aber macht euch keine Sorgen, weil wir nehmen jetzt 30% aus unserem Sozialtopf, das legen wir dann in Kriegsanleihen an. Wir nehmen 50% aus dem Topf, den wir vorgesehen haben für die Bekämpfung des Klimawandels, das legen wir auch in Kriegsanleihen an und dann wird jetzt einmal produziert, und zwar Waffen und Gerät für die Ukraine, aber auch für unsere eigenen Streitkräfte. Und das, salopp gesagt, hebt den Leuten natürlich die Schädeldecke ab und keiner der Politiker ist nicht bereit, das zu tun, weil das natürlich massive Einschnitte bedeuten würde. Kommt das überraschend? Wenn man sich die Situation immer schön geredet hat, dann weiß man, warum wir dorthin gekommen sind, wo wir jetzt hingekommen sind. Ich habe das immer schon gesagt, man darf den Gegner nie unterschätzen. Und die Russen waren historisch gesehen im Allegro immer schlecht, aber wenn sie sich einmal erholt haben und begonnen haben, quasi wie eine Dampflok anzulaufen, dann ist also da einiges möglich gewesen. Natürlich, Russland ist nicht die Sowjetunion, aber trotzdem, vergessen Sie nicht, es ist nicht Russland alleine, sondern Russland mit seinen Verbündeten. Also China, das einen großen Nutzen hat an den Rohstoffen Russlands, Iran, Nordkorea, die nicht wollen, dass ein Regime wie das ihre stürzt und so weiter und so fort. So, die Rüstungsindustrie jetzt zurzeit in Europa ist eine privatwirtschaftlich organisierte Rüstungsindustrie. Das heißt, sie können dort alles Mögliche bestellen, aber das kostet faktisch Geld. Es gibt auch in jedem Rüstungsunternehmen eine Gewerkschaft, die sagt, es ist zwar nett, dass sie im Dreischichtbetrieb produzieren wollen, aber wir hätten also grundsätzlich auch vor, dass wir im Sommer unseren Urlaub abbauen praktisch. Ja. Auch hier gibt es historisch einige Beispiele. Ich überzeichne das jetzt ein bisschen, aber nur damit Sie das verstehen. Ja. 1915 gab es in Großbritannien die Munitionskrise. Was war das Problem? Die privatwirtschaftlich organisierte Rüstungsindustrie Großbritanniens konnte nicht den Bedarf der Front decken. Und das Königshaus und die britische Regierung haben die britische Rüstungsindustrie zur Gänze verstaatlicht. Dann erst konnte man das liefern, was man gebraucht hat, weil man nicht mehr profitorientiert produziert hat, sondern für den Bedarf der Front faktisch. Würde heißen, dass wenn wir das brauchen und bekommen sollen, was wir tatsächlich uns vorgenommen haben, nämlich nicht zur Unterstützung der Ukraine, sondern auch um unsere eigenen Streitkräfte wieder auszustatten, müsste man Maßnahmen treffen, damit die Rüstungsindustrie nachhaltig, umfänglich und umfassend produziert. Ja. Die Frage ist, ist das jetzt bereits der Fall? Dazu kommen noch andere Herausforderungen. Ja. Denken Sie daran, ein Rüstungsunternehmen sagt, wir bauen einen neuen Standort und dann kommt die Gemeinde und sagt, naja, das wollen wir eigentlich nicht, weil dort lebt der Breitmaulfrosch, ja, und den können wir da jetzt quasi nicht umsiedeln, das heißt, das funktioniert so nicht. Ja. Also wir sind eine Gesellschaft, Herfried Münkel hat es als eine postheroische Gesellschaft bezeichnet, die also sehr wenig bereit ist, für ihr eigenes Wohlbefinden ein Opfer zu bringen und schon gar nicht für das Wohlbefinden anderer quasi. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, während wir sehen, dass zum Beispiel die russische Gesellschaft, aber auch die ukrainische noch heroische sind, das heißt, die sind bereit, ein Opfer zu bringen. Ja. Da muss bei uns die Betroffenheit enorm zunehmen, dass es sich hier etwas tut, faktisch. Ja.
Das ist ja auch definitiv so. Der Chef von Rheinmetall, der Pappberger, hat gesagt, solange nicht bestellt wird, brauche ich kein Werk.
Genau. Wenn Sie genau hinhören, sagen ja sogar einige Rüstungsunternehmen, ohne da jetzt Namen zu nennen, wir hätten schon noch Kapazität, wir könnten schon noch produzieren, ihr müsst halt bestellen. Klar, aber das kostet ja alles Geld. Ja. Denken Sie an die tschechische Munitionsinitiative. Ne? Die Tschechen haben uns wissen lassen, also uns als Europäern, wir hätten dort und dort noch Munitionsmengen gefunden, aber es geht jetzt natürlich um das Zahlen. Irgendwer muss das bezahlen faktisch. Ne? Gerade Deutschland hat ja signifikant einen Teil der Summe übernommen, aber es ist ja nicht so, dass das einfach gratis dann hergegeben wird faktisch. Ne? Und was ist jetzt angekommen bis jetzt in der Ukraine? Jetzt im Juni sollen die ersten bis zu 160.000 Schuss eintreffen. Ne? Und letztes Jahr wollten wir 1 Million Schuss produzieren, Europa. Ein Bruchteil davon ist es geworden, faktisch. Ne?
Wie viel verschießt die Rohrartillerie in der Ukraine am Tag?
Ja, wir hatten im Sommer 22 die Zahl von 60.000 bis 90.000 Schuss auf russischer Seite pro Tag und ca. 20.000 auf ukrainischer. Jetzt haben wir ca. zwischen 2.000 Schuss bis 3.000 auf ukrainischer Seite und bis zu 10.000, 12.000 Schuss auf russischer Seite. Ja? Enorme Mengen. Ja? Wie man ja im Spiegel nachlesen konnte, vor kurzem die Munitionsausstattung der Bundeswehr im Vergleich zu dem schaut natürlich jetzt nicht sehr positiv aus und das ist ja auch das, auf das ich hinweisen möchte. Wir müssen ja nicht nur produzieren für die Ukraine, sondern wir müssen ja unsere eigenen Depots auch wieder füllen. Ja? denken Sie mal darüber nach, wo die Bundeswehr in den 80er Jahren war und wo sie heute ist. Ja.
Ich habe in den 80er Jahren gedient, ich weiß
das. Betrifft das, ja, auch Österreich. Ja, wir versuchen unsere Streitkräfte jetzt gerade nachzurüsten, nicht aufzurüsten, sondern wir versuchen das aufzuholen, was wir in den letzten Jahren versäumt haben faktisch und hoffen, dass wir das schaffen, inklusive der Personalaufstellung, dass wir wieder moderne, schlagkräftige Streitkräfte haben.
Genau, das ist das Thema in Deutschland ja auch.
So ist es.
Es geht ums Nachrüsten, nicht ums Ausrüsten.
Richtig, und dazu kommt ja nicht nur die Ausrüstung und Gerät, dauert das schon lange, weil wenn Sie genau hinhören, Sie haben immer super Schlagzeilen, da steht drinnen, ja, neue Panzerbitze 2000 bestellt, aber fragen Sie mal nach, wann die dann bei den Streitkräften ankommt. In 3, 4, 5, 6 Jahren. Jetzt hören wir auf der anderen Seite, dass Russland uns in 20, 15, 10, 5, 3 Jahren angreifen wird. Ja. Das bezeichne ich immer als Schrödingers Russland, ja. In Anlehnung an den österreichischen Physiker Schrödinger mit Schrödingers Katze. Also dieser Doppelzustand, tot oder lebendig, den man nur durch Beobachtung feststellen kann. Also auf der einen Seite haben wir die Situation, dass wir hören, dass die Russen völlig unfähig sind und kurz vor dem Zusammenbrechen und das geht nicht mehr lange aus. Aber dann hören wir auf der anderen Seite, boah, jetzt müssen wir was tun faktisch. Ja. Was ist der Hintergrund? Das eine ist der ganz klare Versuch, den Gegner niederzumachen und die eigenen Maßnahmen zu erhöhen. Und das andere ist das Eingeständnis, dass man in den eigenen Arsenalen auch kaum mehr was hat und etwas tun muss. Und irgendwann muss man es der Bevölkerung auch erklären, dass man vielleicht jetzt was in die Streitkräfte investieren sollte und keine Windräder bauen müsste. Aber das ist natürlich etwas, jetzt haben wir die Bevölkerung so weit einmal gebracht, dass die verstanden haben, dass der Klimawandel Thema ist. Und jetzt kommen wir wieder her und sagen, wir müssen Munition produzieren. Das ist natürlich für die Leute sehr irritierend faktisch. Ja.
Ist das Mindsetting, was das angeht? Würden Sie das vergleichen, Österreich-Deutschland, oder ist in Österreich noch ein bisschen anders, dadurch, dass Sie die Wehrpflicht ja haben und immer hatten?
Also wir haben da grundsätzlich, glaube ich, sehr viele Ähnlichkeiten. In Österreich kommt auch die Besonderheit dazu, dass wir sagen, aufgrund des Umstandes, dass wir neutral sind, sind wir da quasi mehr oder weniger nicht unmittelbar betroffen. Fakt ist, wir sind Teil der Europäischen Union mit all dem, was dazugehört an Vertragswerken. Und damit stehen wir auch in einer klaren Verpflichtung. Wenn man genau hinhört, ist es auch so, dass wir ganz eindeutig sagen, wir sind ja so moralisch auf Seite der Ukraine. Und was jetzt die militärischen Kapazitäten betrifft, noch einmal, ich wiederhole, wir versuchen unsere eigenen Streitkräfte jetzt gerade nachzurüsten. Wir hatten 58 Leoparde, haben wir jetzt noch, die waren in einem Zustand quasi von ca. 20, 25 Jahre zurückliegend. Das heißt, das muss man jetzt einmal alles wieder auf den neuen Stand bringen faktisch. Ja. Da kann man drüber reden und noch Dinge zu liefern im Wesentlichen. Und da muss man schon ganz klar sagen, dass die österreichische Bevölkerung schon erkannt hat, dass es jetzt quasi Zeit ist, für die Streitkräfte auch etwas zu tun. Und wir sehen das auch in dem klaren Commitment zum Aufbauplan, also ÖBH 2032, wir sehen das auch daran, dass unsere Frau Bundesminister einen hohen Zuspruch bekommt, sich auch quasi jede Minute nimmt, um das zu erklären. Also ich sehe da schon eine gewisse Aufbruchstimmung. Große Frage bei uns natürlich auch die Frage des Personals. Hier haben wir aus meiner Sicht den großen Vorteil des wehrpflichtigen Systems. Dadurch haben wir die Möglichkeit, einfach den jungen Herren oder auf freiwilliger Basis auch den jungen Damen zu zeigen, für was wir stehen. Und das sollte im Prinzip dazu führen, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, auch umsetzen können. Ob uns das gelingt, ich weiß es nicht, aber ich bin da guter Hoffnung.
Die österreichische Bevölkerung hat sich ja in einer Volksabstimmung für die Wehrpflicht oder für die Beibehaltung der Wehrpflicht ausgesprochen. Wie gut funktioniert das System bei Ihnen?
Also ich kann Ihnen das nur aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung berichten. Ich war jetzt 1,5 Jahre Kommandant der Garde. Das heißt, ich war Kommandant über ca. 400 Kadersoldaten, also Berufssoldaten. Im Schnitt übers Jahr verteilt über 1.800 Rekruten und ca. 2.200 Milizsoldaten. Und diese 1.800 Rekruten habe ich alle sehr, sehr positiv empfunden. Ja. Gardist zu sein in Wien heißt heute bereits 70% Migrationshintergrund. Ja. Aber das waren eigentlich alles brave Burschen faktisch. Und die konnte man durch den Dienst an der Waffe schon in einen gewissen Rahmen weisen. Ja. Also die sind sehr locker gekommen und wurden dann mehr oder weniger schon ganz klar auch ausgerichtet im positiven Sinne. Und sind dann sehr, sehr stolz als Gardisten am Heldenplatz zum Beispiel aufgetreten. Ja, da waren dann die ganzen Familien da und haben sie das angesehen. Also man sieht, dass da schon auch einiges möglich ist faktisch. Ja. Das kommt immer darauf an, wie man mit den Leuten umgeht. Ja. Also Wertschätzung und Empathie aus meiner Sicht ist heute etwas ganz besonders Wichtiges. Die jungen Leute brennen sehr wohl für was. Man muss es ihnen nur erklären und sie müssen den Sinn in der Sache sehen. Ja. Und wenn sie zum Beispiel heute oft bei den Umfragen hören, dass die Bereitschaft, quasi das Land mit der Waffe zu verteidigen, gering ist, dann ist es unter anderem auch deswegen, weil sie wollen schon auch hören, dass sie eine gewisse realistische Chance haben, das auch zu überleben faktisch. Ne? Wenn sie den Zustand der Streitkräfte betrachten und sich dann die Frage stellen, ob ich in diesen Streitkräften quasi kämpfen möchte und sie wissen, dass der Zustand ein schlechter ist, dann werden sie wahrscheinlich eher weniger bereit sein, das zu tun. Aber wenn sie wissen, sie haben moderne Streitkräfte, wo sie auch eine Chance haben, tatsächlich Erfolg zu haben, dann wird sich diese Zahl auch wieder umkehren. Ne? Aber wir müssen aus diesem Jammertal der Tränen heraus, der natürlich berechtigterweise durch das Einfordern der Friedensdividende nach Ende des Kalten Krieges passiert ist. Aber es haben sich die Zeiten geändert. Ja. Und ich glaube, wir erleben gerade wirklich einen historischen Moment. Ja, das ist uns als historische Eintagsfliegen nicht so bewusst. Ja. Aber das, was wir jetzt tun, entscheidet über die Zukunft unserer nachfolgenden Generationen.
Das ist der entscheidende Punkt. Sie haben den guten professionellen Blick von außen auf die Bundeswehr, zum Beispiel auf Deutschland, sind ja oft genug dort. Was würden Sie zum Thema Wehrpflicht empfehlen oder raten?
Also das Erste und Wichtigste ist, es steht mir überhaupt nicht zu, irgendwie belehrend oder anmaßend Ihnen auszurichten, was Sie zu tun haben. Betrachten Sie mich wie einen Arzt, ja, den Sie um eine zweite Meinung fragen und von dem Sie ausgehen können, dass er eine gute Ausbildung genossen hat. Ja. Also ich rate Ihnen gar nichts. Ja. Das Einzige, was ich Ihnen raten würde, wäre, jetzt wieder mehr Vertrauen zu Ihren Offizieren und auch zu den Angehörigen der Bundeswehr zu finden. Zum Beispiel auch in der Medienarbeit. Einer der Gründe, warum ich so bekannt bin in Deutschland, ist, weil ich eine Lücke fülle, die Sie aus meiner Sicht hinterlassen haben. Denn Sie müssen auch jetzt quasi gerade die deutschen Offiziere vor die Kamera holen, sie fragen, um ihre Bewertungen bitten und so weiter und so fort. Nicht das Feld nur den Politikwissenschaftlern zu überlassen, die das auch nicht schlecht machen, aber es braucht den Militär, der sachlich, neutral die Situation einordnet. Und da ist einfach sehr viel an Vertrauen, dass man hier gewinnen kann. Ja, ich denke, dass das bei uns ein Erfolgsmodell ist. Wir haben da auch eine Entscheidung getroffen, die sicher strategisch war am Beginn des Konflikts, wo gesagt haben, wir müssen jetzt die Bevölkerung schnell, rasch abholen und ihnen das erklären. Und ich glaube, das Gleiche wäre auch sehr sinnvoll in Deutschland, wenn ich mir das erlauben dürfte, im Sinne von einer, wir nennen das geistigen Landesverteidigung, die nachhaltig ist und wo die Bevölkerung sagt, jawohl, wir haben Vertrauen in unsere Offiziere, in unsere Streitkräfte, wir glauben, die schaffen das und sie sollen auch das bekommen an Geld, was sie brauchen, um wieder stark und modern zu werden.
Als belehrend haben wir das auf keinen Fall empfunden. Ich habe mir danach gefragt. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Hochspannend. Wir könnten es noch stundenlang führen, aber wir kommen bestimmt wieder.
Danke sehr für Zeit und Vertrauen und alles Gute. Und an der letzten Stelle möchte ich ganz kurz auch noch Danke sagen. Ich habe sehr viele Auslandseinsätze verbracht, gemeinsam mit Kameraden der Bundeswehr, ob das in Afghanistan, Mali war. Und es war mir immer eine Ehre und eine Hochachtung, mit Ihnen dienen zu dürfen. Und Sie können wirklich stolz sein auf das, was Ihre Soldaten im Auslandseinsatz vor allem geleistet haben, aber auch in Zukunft im Rahmen der Bundesverteidigung und der NATO. Danke sehr.